D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und der begrüßt euch recht herzlich an diesem Dienstagabend zu eben dieser Sendung mit dem Namen Eine Stunde Film, bei dem Sender mit eben diesem Namen D-Radio Wissen. 57 Jahre nach dem letzten Ben-Hur kommt diesen Donnerstag ein neuer Ben-Hur in die Kinos. Schön aufpoliert mit massig CGI und Effekten und der Frage gleich hinten dran, wer braucht diesen Film? Das wollen wir klären heute Abend zum einen. Und zum anderen habe ich mich gefragt, was in so einem Historienfilm, der vor gut 2000 Jahren spielt, was davon ist eigentlich wirklich real? Kann man das überhaupt überprüfen aus heutiger Sicht? Und dafür habe ich mir Verstärkung geholt für die Beantwortung dieser Frage und habe sie gefunden an der TU in Berlin in Form von Professor Dr. Christian Gizewski. Der ist nämlich Professor für alte Geschichte und der weiß tatsächlich, wie das damals in Jerusalem so im Jahre 29 ausgesehen hat. Außerdem neu im Kino diese Woche ist der Film Mike and Dave Need Wedding Dates, eine ganz witzige Trash-Buddy-Komödie, da werfen wir einen Blick rein, und Serienalarm heute Abend in Eine Stunde Film. Zum einen startet am Sonntag die komplette vierte Staffel House of Cards bei Netflix. Ich sabbere jetzt schon. Wir gucken, was die für euch bereithält, für die Fans von President Francis Underwood. Und es gibt was sehr Skurriles Neues bei Amazon Prime. Eine Serie, die noch gar keine ist. Da ist bisher nur eine Pilotfolge von produziert worden. Das machen die jetzt immer häufiger, weil die erstmal gucken wollen, wie reagieren die Zuschauer drauf. Und die Serie, die hier gestartet werden soll, heißt Jean-Claude Van Johnson. Extrem skurril, werfen wir einen Blick rein heute Abend und das innerhalb der nächsten Stunde. Eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei, los geht's.
D-Radio Wissen.
Judah! Warst du schon am Abhang? Hast du die 20 Gekreuzigten gesehen?
Welche 20?
Es gibt Gerüchte. Ein Römer wurde im Hause Hur angegriffen. Du warst das.
Wenn Menschen sterben, ist das Roms Schuld.
Du wolltest Messala töten. Ich hab gesagt, halt dich von ihm fern, Judah. Ich hab dich gewarnt.
Ich werde ihn nicht ungestraft davonkommen lassen. Ich kann nicht.
Ich sah, wie sie meinen Vater töteten. Ich weiß, wie stark der Drang ist, sich an anderen rächen zu wollen.
Sie verdienen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt.
So war das damals. Im Jahr 20 nach Christus in der Geschichte von Ben-Hur. Für die unter euch, die vielleicht das Original, was ja nun auch schon ein paar Tage älter ist, das von 1959, nicht mehr ganz so im Kopf haben, vielleicht kurz die Geschichte. Judah Ben-Hur und sein Adoptivbruder Marsala wachsen als beste Kumpels gemeinsam auf im Hause, im relativ reichen Hause Ben-Hur. Dann allerdings gibt es diese Intrige, die Jahre später passiert, als beide schon erwachsen sind. Marsala kämpft mittlerweile an der Seite der Römer und die beiden ehemaligen besten Freunde, Adoptivbrüder, werden voneinander getrennt. Ben-Hur wird als Sklave auf eine römische Galeere gezwungen und muss da um die halbe Welt rudern. Natürlich mit dem Plan, dass er diese Schinderei wie die meisten Sklaven damals auf keinen Fall überlebt. Tut er dann aber doch, kehrt zurück und will dann große Rache nehmen. Und diese Rache endet dann schließlich im Circus Maximus in Jerusalem. Unter den Augen von Pilatus treten die beiden mittlerweile verfeindeten, sich hassenden Adoptivbrüder Judah, Ben-Hur und Marsala in diesem legendären Wagenrennen gegeneinander an. Es geht um Leben und Tod. Im Original 1959 ist der Film eine Legende geworden, hat seine Zeit 11 Oscars gewonnen. Das haben nur 2 weitere Filme bis heute geschafft. Zum einen nämlich Titanic und zum anderen Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs. Nur diese 3 Filme haben überhaupt so viele Oscars gewinnen können und für den Hauptdarsteller damals, Charlton Heston, war Ben-Hur der absolute Durchbruch. Es war ein Film, der damals für Furore gesorgt hat, weil er so anders war als alles, was man bisher von so Historienschinken und monumentalen Verfilmungen kannte. Er war deutlich actionreicher, muss man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie das damalige Fast and Furious. Diese Wagenrennen im Kolosseum, die gedreht worden sind mit echten Pferden, echten Wagen und echten Menschen, die hinten drauf standen und diese Wagen gelenkt haben. Das hatte man vorher so noch nie gesehen. Die Kulissenbauten waren gigantisch. Studio MGM, damals finanziell am Abgrund eigentlich, wollte sich mit dem Film rehabilitieren. Wäre Ben-Hur damals gefloppt, wäre das möglicherweise das Ende von MGM gewesen. Die haben die letzte Kohle, die sie hatten, da reingesteckt und haben dann diesen Welterfolg damit gebracht. Umso nötiger ist die Frage im Jahr 2016, Ben-Hur neu auflegen, warum eigentlich? Gibt es eine neue Idee, die man erzählen könnte? Hat man einen neuen Dreh in der Geschichte gefunden? Geht ja aber auch nicht so wirklich, eben weil dieser Film so monumental ist, kann man jetzt ja nicht hingehen und sagen plötzlich, nö, eigentlich war das aber alles ganz anders, wir erzählen die Geschichte jetzt so und so. Musste also bei der Originalgeschichte bleiben, hatte letzten Endes nur eine Möglichkeit. Fette Effekte, fette CGI, 3D drauf dreschen bis zum Get-No und hoffen, dass das letzten Endes so viel Neues bringt, dass es ausreicht, um die Massen ins Kino zu locken. Ich bin voller Zweifel, ob das tatsächlich gelingt. Habe den Film gesehen und er ist für sich genommen als Ben-Hur-Verfilmung auch gar nicht schlecht. In den Hauptrollen eher unbekanntere Schauspieler, also jetzt keine Stars eingekauft für diesen Film. Marsala spielt Toby Cabell und Judah Ben-Hur spielt Jack Houston. Das sind beides Schauspieler, die man aus, wenn überhaupt, eher kleineren Produktionen bisher kennt. Also da hat man nicht versucht, mit großen Namen ins Kino zu locken, sondern wirklich nur mit diesem neuen Look, dieses frischen Ben-Hur, so wie die Leute das vielleicht heute erwarten mit Spezialeffekten. Aber ansonsten, wie gesagt, nichts besonders Neues dazugekommen. Und das ist die große Gefahr, wenn man Klassiker neu auflegen will. Vielleicht so, als wenn man in 20 oder 30 Jahren hingeht und sagt, wir machen jetzt die James Cameron-Version von Titanic einfach nochmal neu. Mit nochmal neuerer Technik, was dann halt in 20, 30 Jahren zur Verfügung steht. Ich bezweifle da auch jetzt schon im Voraus, dass der Film dadurch besser wird, als das Original ist. Und das ist leider auch in Ben-Hur der Fall. Was kann ich euch also sagen für den kommenden Donnerstag, für übermorgen, wenn die Neuverfilmung von Ben-Hur in 3D in den Kinos startet? Geht rein, wenn euch das Original nichts sagt. Wenn ihr Bock habt auf römische Geschichte, auf Bilder aus der Antike, die wirklich gar nicht schlecht aussehen. Das Ende vom Film, das ich natürlich an dieser Stelle wie immer nicht spoilern werde, hat mich, gebe ich als kleine Vorsicht mit dazu, wahnsinnig aufgeregt. Das Ende fand ich absolut schmalzig und viel zu cheesy, völlig unnötig, so, ist aber eine Geschmackssache. Wenn ihr das Original von 1959 kennt, Ben-Hur mit Charlton Heston, und diesen Film vielleicht auch mögt, aufgrund seiner filmhistorischen Bedeutung, dann könnt ihr euch am Donnerstag sparen, in die neue Version reinzugehen, denn dafür bietet der Film letzten Endes, außer aufgeblasenen Computereffekten, wirklich nichts Neues. Interessiert hat mich die Frage, was von dem generell, was man in so Historienfilmen dann letzten Endes auf der Leinwand sieht, was davon hat denn möglicherweise damals überhaupt so stattgefunden und was ist vielleicht reine Fiktion? Was hat man sich im Nachhinein ausgedacht? Was passt historisch überhaupt nicht in so einen Film? Weil ich das nicht weiß, weil ich damals einfach nicht dabei war, habe ich mir jemanden gesucht, der sich mit so etwas auskennt. Professor Dr. Christian Gizewski von der TU in Berlin. Wir haben gesagt, Herr Professor Gizewski, dass wir auf die Titel verzichten. Erstmal schönen guten Abend und danke für die Zeit, die Sie sich nehmen.
Ja, gern.
Also wir haben hier diese verschiedenen Szenen, die ich Ihnen zeigen möchte aus dem Film. Zum Beispiel relativ früh noch in der Erzählung das Attentat, das da stattfindet, nachdem das ganze Unheil seinen Lauf nimmt. Dieses Attentat eines jungen Juden, der sich zu der Zeit schon arg bedrängt fühlt, wie viele andere von den römischen Einwanderern und der ja dann versteckt wird im Hause Ben-Hurs. Und da passiert also Folgendes. Wir sehen also in dieser Szene, wie Pilatus mit den Römern in Jerusalem einzieht und dieser Junge sich oben auf dem Dach versteckt hat, um dann als Vergeltungsschlag Pilatus mit Pfeil und Bogen von dort oben anzugreifen.
Nein! Nein! Pilatus, Pilatus!
Was sagen Sie zu der Szene?
Ja, ich meine, das entspricht nicht den Umständen der damaligen Zeit. Die Römer hatten in Jerusalem eine Legion, 6000 Mann. Mhm. Die war dort anwesend. Die kamen nicht an, sondern die waren dort anwesend. Auch die radikalen Juden, die was gegen die Römer hatten, sich meist außerhalb befanden Jerusalems, würden nicht daran gedacht haben, Es ist eine Wahrscheinlichkeit und ich meine so wahrscheinlich, dass es unrealistisch ist, das Gegenteil anzunehmen. Ich gehe davon aus, dass das eben der Dramatik wegen gewählt war.
Auf dieses Attentat folgt die Verhaftung letzten Endes Ben Hurs. Er wird nun nach der Geschichte, wie sie überliefert worden ist, wird also nun nicht an Ort und Stelle hingerichtet, gekreuzigt oder was auch immer, sondern er wird von seinem früheren Adoptivbruder und jetzigen Gegenspieler auf so eine Sklavengalere geschickt. Auch dazu gibt es einen Filmausschnitt, den ich Ihnen gerne zeigen würde. Vielleicht können Sie das mal einschätzen, was man über diesen Teil der Geschichte von damals weiß.
Dieses Schiff ist euer Körper. Diese Trommel ist euer Herzschlag. Und euer Gott ist das glorreiche Rom.
Wir sehen da in der Szene auf dem Meer mehrere große Galeeren nebeneinander und dann geht die Kamera in den Bauch eines dieser Schiffe, da steht der Antreiber. Es gibt die berühmte Trommel, die im Takt geschlagen wird. Aus den Rudernischen heraus sieht man die Schiffe in sehr hoher Geschwindigkeit sich fortbewegen und dann gibt es irgendwann den Befehl Ruder einziehen und dann sollen also alle stillhalten. Ben Hur ist ja einer der Sklaven im Schiff, der rudern muss und dann gibt es also einen gewaltigen Aufschlag zweier Schiffe aufeinander, berstendes Holz, Sklaven, die durch die Luft fliegen ins offene Meer. Was weiß man historisch belegt über diese Galeeren der Römer? Wie haben die ausgesehen? Was hat man da finden können?
Es gab diese Rammschiff-Galeere.
Man sieht auch regelmäßig, wie Sklaven, die sich dort zu Tode gerudert haben, also aus dem Bauch des Schiffes rausgezogen und ins Meer geschmissen worden sind. Weiß man was darüber, wie die Situation damals war?
Ja, natürlich waren es Verurteilte, die zu solchen Diensten verwendet wurden. Aber Attentäter, warum hätte man die schonen sollen? Die hätte man doch gleich umgelegt. Diese Szene ist der Dramaturgie zuzuschreiben.
Dann haben wir eine Szene, wo man den Circus Maximus in seiner ganzen Pracht sehen kann. Sehr groß.
Bürger von Jerusalem, Freunde von Rom.
Pilatus steht da auf so einer Empore einer Bühne. Die Streitwagenfahrer kommen rein. Es sind vier Gespenner, Quadrigae also, die dort vorfahren. Wenn Sie sich das anschauen, die Rüstungen, wie sie im Film dargestellt werden, die Gespanne, wie sie dargestellt werden, die Räder teilweise mit so fast wie metallenen Radkappen verziert. Wie sieht es da historisch aus? Was haben da Funde ergeben? Hat das möglicherweise ähnlich ausgesehen, was damals im Zirkus zur Belustigung der Massen stattgefunden hat?
Ja, so ähnlich wird es wohl gewesen sein, denn es sollte ja nun tatsächlich dramatisch wirken. Es wird auch so gewesen sein, dass bei gegenseitigen, also gegeneinander antreten von Kämpfern, wenn es in diesem Wagenrennen möglich war, auch Verluste nicht gescheut wurden. Ja, das war im Bereich des, oder ist im Bereich des Möglichen, dass das Ganze zur Belustigung des Volkes, zur Ehre Roms und was weiß ich für was sonst noch eingesetzt wurde, ist auch erwiesen. Fehlende Mitleid mit den Kämpfern, die ja teilweise das auch freiwillig wählten, eine solche Tätigkeit, also nicht nur als Verurteilte, ja. Ein Mitleid gab es nicht. Es war entweder selbst gewähltes Risiko oder angeblich verdiente Strafe. In beiden Fällen könnte es ungefähr so gewesen sein. Also mein persönliches Gefühl war immer, Fußball ist besser.
Ich wollte es, vor allen Dingen auch, was die Verehrung der Streitwagenfahrer angeht, auch so wie es jetzt im neuen Film gezeigt wird, möchte man es fast so ein bisschen vergleichen mit dem Ruhm, den heute vielleicht irgendwelche Formel-1-Fahrer haben.
Ja.
Also Das weiß ist man wahr. Da irgendwas, dass die, dass das wirklich so eine, auch damals schon so eine Art sportliche Helden waren, die diese Wagen gefahren sind?
Also wenn einer sowas machte, um auf die Weise zu irgendeinem innerstädtischen Ruhm zu gelangen, vielleicht eine Prämie zu gewinnen oder sonst irgendwas, dann ist das sicher so. Das sind ja alles Überlegungen, dass wahrscheinlich nach der Ausstattung dieser Zirkusanlage, die Volksbelustigungszwecke zu erfüllen hatte, muss das alles in diese Richtung gegangen sein.
Dann werfen wir noch einen Blick in das tatsächliche Rennen hinein. Sieht hier im Ausschnitt so aus.
Ja, ja, ja!
Also da sehen wir mehrere Viergespänner dann im Kreis fahren. Es wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren und da geht es natürlich relativ schnell zur Sache, dass die ersten Wagen sich ineinander verhaken, dass Räder abreißen, dass Fahrer im hohen Bogen katapultartig aus ihrem Gespann geworfen werden, die Pferde vier nebeneinander durchgehen und ja, das schon auch ein relativ blutiger Sport war, so nach dem Motto, wer rausfliegt, hat Pech gehabt, da wurde dann also auch drüber gefahren.
Ja, also je grausamer, desto besser. Nicht für die Unterhaltung. Das ist ja das Unangenehme an Menschen, dass sie an sowas Interesse finden können.
Grundsätzlich, Sie beschäftigen sich ja mit der alten Geschichte und ihren Auswirkungen bis zur heutigen Zeit. All das, was Sie über die Jahre so an Wissen über diese Zeit angehäuft haben, wo kommt das für den Laien jetzt mal erklärt, am ehesten her? Sind das die Ausgrabungen, die gefunden wurden, immer noch gefunden werden, die Rückschlüsse zulassen? Sind es irgendwelche Schriften, die als historisch belegt gelten? Wie setzt sich das zusammen, dieses Wissen, was wir heute haben über diese Zeit?
Die Quellen der alten Geschichte, auch soweit die alte Geschichte dann weiterwirkende Folgen hat, sind vielfältig, das sind archäologische Hinterlassenschaften, das sind auch literarische Quellen, Rechtsquellen. Ja, aber ich will noch einen Gesichtspunkt erwähnen, weil Sie die Wirkung bis zur Gegenwart betonten.
Ja.
Es wird immer davon ausgegangen, antike Monumente seien an sich wertvoll, sozusagen für die Bildung der Menschheit. Das trifft generell nicht zu. Mhm. Die Frage, wie weit etwas, was uns vermittelt wird an Erkenntnissen über die Antike, wie weit das unser Leben bestimmen sollte, lässt sich auch erst nach vielem Nachdenken, nicht nur einzelner Leute, gewinnen. Also die Konsequenz ist oftmals, das war in vielem eine schreckliche Epoche oder eine Ansammlung schrecklicher Epochen. Aber davon ist die gesamte Menschheitsgeschichte nicht frei.
Mhm. Unterm Strich, Fußball ist besser.
Fußball, ja, und zwar weswegen? Weil es eben dieses Regelwerk der Fairness gibt. Es gibt zwar den unüberprüfbaren Zufall, also es kommt immer irgendwie letztlich doch anders, als es kommen sollte, aber es bleibt menschlich. Und die pure Geschichte, auch die pure alte Geschichte, ist im Film unmenschlich.
Vielen Dank, Professor Dr. Christian Gizewski, Fachexperte für alte Geschichte an der TU Berlin, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Besser gesagt, ich habe es für sinnvoll gehalten.
Gut, das freut mich umso mehr.
Ja, wie schön. Dank. Also, ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse.
Ach, kommt noch eine kleine Geschichtsunterrichtseinheit. Erinnert ihr euch noch an Jean-Claude Van Damme? Ja, das war Bloodsport, ne? Und Karate Tiger beispielsweise, Universal Soldier und natürlich Time Cop oder in den letzten paar Jahren eher so in Cameos, beispielsweise auch in Sylvester Stallones The Expendables, im zweiten Teil, da war er drin. Ein Martial Arts Action Film kämpfender, muskelbepackter Typ, in den 80ern und 90ern sehr erfolgreich, der ist jetzt zurück, hört mal genau hin.
My name is Jean-Claude Van Damme. I used to be super famous. Perhaps you remember my first starring role in Bloodsport. It is on television all of the time. Or maybe you've seen Time Cop, which is like Looper starring Bruce Willis, but like a million times better. But this is not a movie. And that man is not an actor. He's trying to kill me. But I'm not worried because I have a gift. I'm the master of the splits. Or at least, I used to be. Fuck.
Das ist der extrem skurrile Anfang einer Pilotfolge, die Amazon Prime jetzt bereitgestellt hat, ganz neu. Nur diese Pilotfolge, um erstmal abzuwarten, wie möglicherweise Fans und Interessierte darauf reagieren, um dann bei Erfolg der Pilotfolge halt die ganze erste Staffel einer neuen Serie in Auftrag zu geben. Die Serie würde dann genauso heißen wie diese Pilotfolge, nämlich Jean-Claude Van Johnson. Total skurril, Jean-Claude Van Damme spielt darin sich selbst, macht sich auch wahnsinnig über sich und seine eigene Karriere lustig, seit Ewigkeiten auch keine Filme mehr gedreht, aber zum Glück hatte er ja all die Jahre, was wir nur nicht wussten, diesen Nebenjob als Geheimagent. Stichwort Johnson, das war sein Codename. Also wendet er sich an seine ehemaligen Auftraggeber und sagt, ich würde gerne ein Comeback machen, aber jetzt nicht so ein Nicolas Cage Comeback, sondern ein richtiges Comeback und zwar wieder als Geheimagent. Und daraufhin fängt Jean-Claude Van Damme als Jean-Claude Van Damme wieder an, in so billigen B-Movie-Trash-Filmen aufzutreten, um aber parallel zu den Filmjobs, die er annimmt, wieder seiner Agententätigkeit nachgehen zu können. Wahnsinnig bizarr das Ganze, extrem lustig. Ich habe diese halbe Pilotfolgenstunde durchgelacht und hoffe jetzt sehr, dass das Ding in Serie geht. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr Zugang habt zu Amazon Prime. Man kann das Ding bewerten. Das ist innerhalb weniger Tage durch die Decke geschossen. Zig Millionen Aufrufe weltweit. Die ersten Fans unterschreiben schon, machen schon Unterschriftenlisten fertig, wo man also quasi Amazon Prime dazu zwingen will, die Serie jetzt möglichst bald in Auftrag zu geben. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Jean-Claude Van Johnson heißt die Pilotfolge, so wird die Serie auch heißen, wenn sie dann zugange kommt. Guckt mal, es gibt einiges drüber im Netz. Ich habe, wie gesagt, sehr drüber gelacht.
Die Radio Wissen.
Film News.
Neue Stimme für Homer Simpson. Wochenlang wurde ja nun beinahe eine Geheimdienstsache aus der neuen deutschen Synchronstimme für den gelben Schusselkopf aus Springfield gemacht. Jetzt hat Sender ProSieben die Katze aus dem Sack gelassen und bekannt gegeben, wer der Nachfolger des verstorbenen Kultsprechers Norbert Gastel antreten wird. Christoph Jablonka. Ja, wer? Blonka. Ja, Blonka. Kein Nachfolger also, alias Anke Engelke, die ihrerzeit extrem prominent die verstorbene Elisabeth Volkmann als Stimme von Marge beerbt hatte, sondern die Station Voice von Pay-TV-Sender Sky als neuer Homer. Anders als bei Anke Engelke, die sich statt an Volkmann mehr an der amerikanischen Originalstimme von Marge orientiert, sollte für Fanliebling Homer jemand gefunden werden, der extrem nach Norbert Gastel klingt. Über 100 Stimmen wurden gecastet. Ob Jablonka als Homer nach Jawoll oder doch naja, nee, lass mal klingt, könnt ihr ab heute in der neuesten auf Deutsch synchronisierten Staffel im Fernsehen begutachten. JD praktiziert wieder. Na gut, beruhigt euch. Nein, es wird wohl keine weiteren Staffeln von Scrubs geben. Die letzten zwei waren ja auch einfach zu schlecht. Aber die Rolle des einst jungen und dann immer älteren Arzt-Lehrlings und Schussel der Station JD bescherte seinem Darsteller Zach Braff eine Mega-Karriere. Als Schauspieler, genau wie als Regisseur, machte er unter anderem seine eigenen Independent-Filme. Garden State und Wish I Was Here waren beide super. Keine Widerrede. So ist es denn nun wohl höchst konsequent für Braff, auch in einer neuen Serie sowohl zu spielen als auch die Regie zu übernehmen. Star Up wird die Sitcom heißen und wie zurzeit üblich soll sich Zach Braff mit Sender ABC vorerst auf eine Pilotfolge geeinigt haben. Kommt die gut an und davon ist erstmal auszugehen, wird die erste Staffel flugs hinterher produziert. Die Storyline steht schon. Zach spielt einen erfolgreichen Geschäftsmann und glücklichen Familienvater, der Midlife-Crisis gebeutelt von jetzt auf gleich seinen Angestelltenjob hinschmeißt und auf Star Up Unternehmer macht. Jetzt schon witzig. Wir bleiben dran. Fernsehtipp für heute Abend. Auch das ist eine wichtige News und zwar für alle, die diese wahnsinnig gute Serie bisher nicht bei einem Online-Streaming-Dienst sehen konnten. Heute Abend 0.20 Uhr im ZDF The Night Manager Folge 1. Und die nächsten Folgen dann jeweils an den kommenden Montagen ab 22.15 Uhr. Das ist die Serie, in der ein Hotelnachtwächter, gespielt von Tom Hiddleston, als Geheimagent angeheuert und auf einen fiesen internationalen Waffenhändler angesetzt wird, gespielt von Ex-Doctor House-Darsteller Hugh Laurie. Katz und Maus mit hin und her, super spannend und extrem sehenswert. Jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Free TV heute Abend ab 0.20 Uhr. Die Redaktion von Eine Stunde Film sagt, gucken, mit zwei Ausrufezeichen dahinter, entweder im ZDF oder der ZDF-Mediathek.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Für die meisten ist Angst eine Schwäche. Akzeptiert. In meinem Job muss ich manchmal Leuten Angst einjagen. Ich weiß, dass das falsch ist. Aber wenn ich ehrlich bin, wie es der vierte Schritt von uns verlangt, dann darf ich keine Rücksicht nehmen. Denn Versagen ist keine Option.
Eine der coolsten Serienrollen aller Zeiten. Aus welcher Serie? Na, aus welcher? Natürlich. Aus dieser hier, einer der aktuell coolsten Serien, die es überhaupt gibt in der Welt der Serien, House of Cards. Das eben war Doug Stamper, der Typ, der in den ersten Staffeln mal der Berater von Frank Underwood war, mal der Gegenspieler von Frank Underwood. Wer weiß schon, wie es sich jetzt weiterentwickeln wird. Und dessen Schauspieler, also der Typ, der in der Rolle von Doug Stamper steckt, Michael Kelly, der hat ja jetzt gerade vor wenigen Wochen die eigentlich coolste Nachricht für alle Fans rausgehauen, nämlich, dass aktuell jetzt gerade in diesem Moment seit August an der 5. Staffel von House of Cards gedreht wird. Bis wir die dann sehen, vergeht noch einiges an Zeit. Aber jetzt ab Sonntag, also in wenigen Tagen, wird die 4. Staffel endlich auch bei Netflix zu sehen sein. Ihr kennt ja die Misere, in der Netflix sich befindet, nämlich noch diesen Fernsehdeal mit Sky zu haben. Das heißt, als Netflix, als produzierende Einheit sozusagen, diese Serie eben nicht immer staffelmäßig sofort bei sich selbst raushauen zu können, sondern immer erstmal Woche für Woche den Weg mit Sky gehen zu müssen. Und wenn das bei Sky dann durch ist, dann darf irgendwann die gesamte Staffel en bloc auch bei Netflix gezeigt werden. Und das ist jetzt ab Sonntag der Fall. Staffel 4, Präsident Frank Underwood, natürlich wieder gespielt von Kevin Spacey, wird es da in dieser 4. Staffel mit Islamisten zu tun bekommen. Mehr möchte ich inhaltlich an dieser Stelle noch nicht spoilern, sondern lieber Frank Underwood selbst das Wort gönnen.
They say we get the leaders we deserve. I think America deserves Frank Underwood. And in your heart, you know I'm right.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Zeit für meinen Rausschmeißer für die heutige Sendung. Ein kleiner Tipp zum Abschluss, auch ein Filmstart vom kommenden Donnerstag, also von übermorgen. Ein Film, wo ich mir lange überlegt habe, kann ich euch den wirklich irgendwie empfehlen oder diskreditiert mich das auf alle Zeiten als Mensch, der irgendwie möglicherweise Ahnung von Filmen hat, ich weiß es nicht. Ich mache es einfach daran fest, ich habe gelacht, egal wie dämlich dieser Film ist, Mike and Dave Need Wedding Dates. Handelt von den beiden feierwütigen Brüdern Mike, gespielt von Adam Devine, und Dave, gespielt von Zac Efron, die bisher eigentlich nur dadurch von sich hören lassen haben, dass sie Partys gesprengt haben und am Ende mit einer Handvoll Mädels irgendwohin verschwunden sind, also nie irgendwas Vernünftiges auf die Kette gekriegt haben. Und deshalb wünscht sich ihre Schwester, die jetzt heiraten will, auch, dass die beiden Jungs bitteschön Dates, und zwar vernünftige Dates, mit auf die Hochzeit bringen. Weil die aber auf Hawaii stattfinden soll, wird es für die Jungs jetzt, sagen wir mal, nicht mehr ganz so einfach, der Flut von herbeiströmenden Mädels, die gerne genau dieses Date für eine Hochzeit auf Hawaii sein möchten, diese Flut in den Griff zu kriegen.
Ihr zwei wollt mit auf die Hochzeit?
Wie sind eure Namen?
Habt ihr überhaupt Namen?
Im Grunde haben wir auf Craigslist nach einem Job gesucht.
Oh, ihr beide seid...
Prostituierte. Wie auch immer, nehmt uns mit nach Hawaii!
Das ist kein Lippenstift, das ist ein Tattoo, du dämlicher Wichser.
Ich arbeite in der Hundeauffangstation.
Unsere Schwester liebt Hunde.
Ich will dafür sorgen, dass die Hunde ein gutes Zuhause bekommen.
Was ist ein gutes Zuhause?
Ein weißes Zuhause.
Bitte, was für eins?
Ein weißes Zuhause. Wo? Nur Weiße wohnen.
Zahlen bitte!
Die Bewerberinnen sind also mannigfaltig, möchte man sagen, und ebenso vielfältig. Dann allerdings geben sich zwei Mädels wirklich Mühe, gespielt von Anna Kendrick und Aubrey Plaza. Sie wollen das perfekte Date sein, sagen natürlich nicht den Jungs, dass sie längst wissen, worum es geht. Tun so, als wüssten sie nichts von irgendeiner Hawaii-Reise, und das wäre ihnen auch alles relativ egal. Und genau diese beiden Mädels sind es dann natürlich. Sie fliegen also mit den Jungs zur geplanten Hochzeit der Schwester auf diese wunderschöne Insel, und logischerweise geht dann da alles drunter und drüber. Die Schwester, die heiraten soll, wird vom dort ansässigen Masseur des Nobelressorts quasi befummelt und das kriegt niemand Geringeres mit als einer der beiden Chaosbrüder. In dem Fall ist es Mike.
Was kommt als nächstes? Ich platze rein, wenn Mom, Dad einen ordentlichen Po-Stopfer gibt?
Was ist ein Po-Stopfer?
Hab ich mir ausgedacht, Dave. Eine Sextechnik, die ich mir eben ausgedacht habe.
Was ist ein Po-Stopfer?
Ich weiß es nicht.
Was ist ein Po-Stopfer?
Ich weiß es nicht.
Was ist ein Po-Stopfer?
Ich war in den tiefsten Tiefen des Internets unterwegs und ich habe nirgendwo einen Po-Stopfer gefunden.
Sag mir einfach, was ist ein Po-Stopfer?
Es ist eine komplette Hand tief im Arsch, David. Ist es das, was du von mir hören wolltest? Zwei Hände stoppen einem den Po, stoppen einem den Po. Wolltest du das von mir hören? Ich schick dir ein paar Links.
Ja, das ist also, wie gesagt, so eine Art von Humor. Naja, kann man mögen, muss man aber nicht. Wenn ihr einfach mal zwischendurch das Hirn ausschalten und anderthalb Stunden blöd lachen wollt. Bei mir hat es funktioniert, mehr sage ich dazu nicht. Verabschiede mich an dieser Stelle lieber von euch, bevor ich noch mehr dummes Zeug rede. Tom Westholz sagt Tschüss für heute.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.